Vielleicht wundert ihr euch über den Titel der heutigen Predigt. Nein, es gibt kein apokryphes Buch, kein fünftes oder sechstes Evangelium nach Michelangelo. Aber doch möchte ich heute in meiner kurzen Abendmahlsansprache einige Gedanken mit euch teilen, die vielleicht euch auch überraschen könnten, so wie sie mich überrascht haben. Zuallererst möchte ich aber mit euch ein Bild teilen und ich könnte mir vorstellen, dass ihr das schon einmal gesehen habt. Ich frage jetzt nicht nach denjenigen, die dieses Bild noch nie gesehen haben. Falls es so wäre, dann ist ja ein wichtiges Stück Kunstgeschichte bis jetzt noch nicht zu euch geraten. Es ist tatsächlich so, dass dieses Bild, das Michelangelo vor mittlerweile, jetzt sind es über 500 Jahren, gemalt hat in der Sixtinischen Kapelle, dass dieses Bild heutzutage fast jedem Menschen, zumindest in der westlichen Kultur, bekannt ist. Besonders hier in der Mitte diese beiden Hände, die Hand Gottes und die Hand Adams, die sich fast berühren, die sind wirklich zu einem Bild geworden, das man fast überall finden kann, auf irgendwelchen Kaffeetassen oder in diversen Formen. Es gab auch viel humoristischen Umgang mit diesem Bild, wo da alle möglichen Leute rechts oder alle möglichen Leute links stehen können. Aber wenn wir das einmal zur Seite stellen, müssen wir festhalten, dass dieses Kunstwerk von Michelangelo seinesgleichen sucht. Es ist unglaublich, was in diesem Bild alles drinsteckt. Es beschäftigt auch Kunstkritiker seit Hunderten von Jahren, um wirklich die Bedeutungen und die Inhalte, was das hier rechts mit diesem roten Tuch soll, wer die Personen sind, die da Gott dahinter sind. Es wurden Theorien aufgestellt, beispielsweise, die durchaus auch nicht von der Hand zu weisen sind. Michelangelo war seinerzeit insofern voraus, als er jemand war, der sehr viel Zeit auf Anatomie und anatomische Studien verwendet hat. Das war in seiner Zeit damals noch gar nicht so selbstverständlich. Er hat viele Leichname auch seziert und wusste unglaublich genau, wie der menschliche Körper funktioniert. Das ist auch einer der Gründe, warum er diese unglaublichen Darstellungen und auch beispielsweise den David, wo wirklich jeder einzelne Muskelstrang zu sehen ist, warum er das so gut verstanden hat. Und eine dieser Ideen ist, dass hier auf der rechten Seite das menschliche Gehirn dargestellt ist, weil man alle möglichen Teile davon identifizieren kann. Ja, wer schon mal ein Organ, ein Gehirn gesehen hat, kann das zum Beispiel auch identifizieren. Und dass Michelangelo sich in dieses Bild, aber in alle Bilder, die er gemalt hat, unglaublich viel Gedanken gemacht hat, um hier tiefe, tiefe Bedeutungen hineinzuschreiben. Manches Mal hat er auch Dinge versteckt in seinem künstlerischen Werk, die einen Kontrast gebildet hat zu der damaligen Lehre. Und wir wissen aus dieser Zeit damals, Michelangelo war nicht ganz freiwillig, sagen wir mal so, dazu beauftragt worden, die Sixtinische Kapelle, diese Decke zu malen. Er wurde von Papst Julius II. Dazu beauftragt und es scheint recht deutlich gewesen zu sein, dass er nicht wirklich eine freie Wahl hatte, Nein zu sagen. Er hat dann viele Jahre damit verbracht und dann auch noch diverse andere Dinge für diesen Papst gemacht, sein Grab beispielsweise, das ihn 40 Jahre beschäftigt hat. Alles in allem hat Michelangelo in diesen Werken und vor allem auch in der Sixtinischen Kapelle an der Decke oben vieles versteckt, was vielleicht durchaus auch als Gegenpol zu der damalig weit verbreiteten theologischen Auffassung gemeint war. Er war sehr theologisch, ja, in gewissen Bereichen progressiv, könnte man sagen. Dieses Bild ist aber natürlich nur eines von einer ganzen Reihe von Bildern, die hier auf dieser Decke zu sehen sind. Ihr seht das, die gesamte Decke ist 13 Meter breit und 40 Meter lang. Und hier sieht man noch nicht einmal alles, was Michelangelo gemalt hat. In der Mitte seht ihr, sind 9 Bilder, die diverse Situationen aus dem Alten Testament darstellen, von der Schöpfung bis zu Noah, inklusive dem Sündenfall auch in der Mitte. Am Rand haben wir verschiedene Personen, auf die ich gleich noch eingehen werde. Das sind Propheten und Sibyllen und dann in den Ecken sind 4 wichtige Szenen aus dem Alten Testament dargestellt. Und all diese Bilder, die gesamte Komposition und alles, was darin steckt, hat, denke ich, einen roten Faden, der sich durchzieht. Wenn man noch den äußeren Bereich dazu nimmt, dann bekommen wir schon einen ersten Hinweis darauf, worum es hier auch geht. Ich gehe gleich ein bisschen näher noch darauf ein. Diese Geschichten, diese Personen, diese Propheten an der Decke der Sixtinischen Kapelle sind allesamt aus dem Alten Testament. Und wir als Christen, auch in besonderer Weise als adventistisch Gläubige, wir legen als Protestanten einen besonderen Wert auf die Bedeutung von Jesus Christus. Jesus Christus war in der Kirchengeschichte, insbesondere auch in der Geschichte der katholischen Kirche, nicht immer so präsent. Und auch in der damaligen Zeit war er nicht gerade im Vordergrund der Theologie. Allerdings befinden wir uns in der Zeit damals auch gerade so am Wendepunkt zur Reformation. Und da gelang es Gott scheinbar auch, Jesus Christus wieder mehr und mehr ins Zentrum zu rücken. Michelangelo hat hier in seinem Werk in gewisser Weise auf eine unglaubliche Art und Weise Jesus Christus versteckt, ist vielleicht zu stark ausgedrückt, aber Jesus ist hier in jeder Ecke und in jedem kleinen Stück dieses Kunstwerkes indirekt zu finden. Beispielsweise haben wir außen das ist über den Bögen von den Fenstern, diese Tafeln. Und auf den Tafeln stehen verschiedene Namen. Das ist jetzt hier auf Englisch nicht ganz so leicht zu identifizieren, aber Aminadab und Salmon und Boas und da oben ist David und Salomon, die kommen uns bekannt vor. Und tatsächlich ist es so, dass hier die gesamte Genealogie von Jesus Christus enthalten ist. Und zwar genau nach dem, was wir in Matthäus Kapitel 1 in den Versen 1 bis 16 finden. Die ersten paar, die Patriarchen beginnend hier, auch Abraham und andere, mit denen Matthäus beginnt, die sind nicht mehr dargestellt, weil dieser Bereich von der Wand mittlerweile dann einige Jahre später mit einem neuen Gemälde übermalt wurde, auch von Michelangelo selbst, das letzte Gericht, das sich hier an dieser Seite der Wand befindet. Aber beginnend mit Aminadab geht die gesamte Genealogie bis hin zu Josef. Aber Jesus Christus wird nicht mehr erwähnt. Er ist sozusagen bis zu seinem letzten Ahnen. Aber wenn man Matthäus kennt, dann ist klar, was hier gemeint ist. Und dann ein weiteres Detail, hier im äußeren Bereich, habe ich bereits gesagt, finden sich 7 Propheten. Und zwar haben wir hier am Rand rechts den Propheten Jona, dann Jeremia, Hesekiel, Joel, Sacharja, Jesaja und schließlich noch eine letzte Person, die ihr gleich sehen werdet, Daniel. Genau. 7 Propheten des Alten Testaments, zum Teil dargestellt durch Symbole wie bei Jona, dieser Fisch, der neben ihm liegt. Und man könnte sich fragen, warum ausgerechnet diese? Zum Teil sind recht kleine Propheten dabei, nicht die bedeutsamsten Figuren teilweise. Aber bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass alle diese Propheten Prophezeiungen über Jesus Christus geschrieben haben. Prophezeiungen, die auch im Neuen Testament zitiert werden als erfüllte Prophezeiungen. Und ich möchte diese Reihe einmal durchgehen und jeweils 1 oder 2 Verse lesen. Und ihr werdet die sicherlich auch im Ohr haben. Bei Jona selbst hat zwar keine Aussage gemacht, unmittelbar, aber Jona selbst mit seinem Leben, das, was er erlebt hat, ist eine Prophezeiung in gewisser Weise auf Jesus Christus. Und so finden wir in Matthäus 12 im Vers 40 diese Aussage von Jesus, wo er davon spricht, was für ein Zeichen gegeben wird. Er sagt, wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Also Jona und Jesus Christus, beide waren 3 Tage in der Tiefe. Dann haben wir Jeremia. In Jeremia Kapitel 31, ich lese dort den Vers 33, da heißt es, das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Diese Aussage, sie sollen mein Volk sein, ich will ihr Gott sein, erfüllt sich in Jesus Christus, in diesem Immanuel, Gott mit uns. Aber auch dieser Bund, der ins Herz geschrieben werden soll, auch das hat Jesus Christus durch sein Leben und auch durch sein Geschenk des Heiligen Geistes für uns möglich gemacht. Es ist der Heilige Geist, wo Jesus Christus in uns wohnt und dieses Gesetz in unser Herz schreibt. Anders als früher, wo es auf diesen Steintafeln geschrieben war. Dann in Hesekiel Kapitel 34, Vers 23 und 24. Da heißt es, ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein, und ich, der Herr, will ihr Gott sein, aber mein Knecht David soll der Fürst unter ihnen sein. Das sage ich, der Herr. Und wer war? Hesekiel hat lange Zeit nach dem König David gelebt. Also hier gab es noch einen prophetischen David, und wir wissen natürlich auch von Jesus, der Sohn Davids genannt wird, der verschiedene Prophezeiungen auch aus den Psalmen, die David selbst geschrieben hat, erfüllt hat. Und auch hier dieser eine Hirte, wo Jesus von sich sagt, ich bin der gute Hirte. Ich kümmere mich um euch. Ihr seid meine Schafe und ich bin für euch da. Das ist eine wichtige Aussage von Hesekiel. Dann die vierte von diesen sieben Personen, Joel, in Joel Kapitel 3, Vers 1, ist auch nochmal dieses Versprechen. Nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Auch das erfüllt sich zur Zeit Jesu und auch darüber hinaus in der Apostelgeschichte, als Jesus seinen Heiligen Geist geschickt hat, und in der Pfingstpredigt beispielsweise wird diese Stelle hier auch zitiert. Schließlich noch Sacharja. Ich lese dort Vers 9 im Kapitel 9. Und das ist auch auf wunderschöne Weise vertont worden. Da heißt es, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Könnt ihr euch an die Geschichte erinnern? Wann sich das im Leben von Jesus erfüllt? Ja, Tochter Zion, Jerusalem, freu dich, dein König kommt. Aber arm, er reitet auf einem Esel, auf einer Eselstute. Und schließlich noch, und das sind vielleicht mit die bekanntesten und berühmtesten Prophezeiungen, haben wir in Jesaja, hier kann ich nur 2, 3 Verse herausgreifen, weil in Jesaja so viel drinsteckt über Jesus Christus. Da heißt es in Jesaja 7, Vers 14, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Maria, die Jungfrau, die ihr Kind auf die Welt bringt. Immanuel, Gott mit uns. Aber vielleicht fast auch noch stärker, wenn wir jetzt auch an das Abendmahl denken und an Jesus Christus, haben wir Kapitel 53 in den Versen 4 bis 5. Und das ist aus einem längeren Abschnitt genommen, wo Jesus beschrieben wird als dieser Knecht Gottes, der leidet. Da heißt es, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetaten willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und bei Jesaja fasziniert mich immer wieder dieser Umstand, dass in Israel, im jüdischen Museum, eine Originalkopie von dieser Jesaja-Schriftrolle erhalten ist, aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Wenn man jetzt das Kapitel 53 sich ansieht, ist es unvorstellbar. Das ist so viel und so genau, was da über Jesus darin vorausgesagt wurde. Das kann man fast gar nicht, da kann man fast gar nicht anders sagen, das muss irgendwie göttlich inspiriert worden sein. Also auch der Prophet Jesaja, der auf Jesus Christus hindeutet, in ganz besonderer Weise. Und schließlich noch Daniel. Daniel, der diese Aussage macht, die Jesus dann später zitiert, für die Jesus seine Todesstrafe auf sich genommen hat, sein Todesurteil empfangen hat. Da heißt es Daniel Kapitel 7, Vers 13 und 14. Und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Das ist vielleicht eine der stärksten prophetischen Aussagen, die Jesus ja auf sich selbst auch bezogen hat. Er spricht von sich immer als der Menschensohn. Das ist der Begriff, den er am häufigsten verwendet. Und er verweist darin auf diese Gestalt in Daniel, der mit den Wolken des Himmels wiederkommt und dessen Macht ewig ist, dessen Reich nie vergeht und kein Ende hat. Und diesen Jesus Christus haben wir im Zentrum unseres Glaubens. Er bildet das Zentrum unserer Gemeinde und im Besonderen auch natürlich das Zentrum vom Abendmahl. Und es ist schon interessant, wie in einem Gemälde oder in einer Reihe von Gemälden, die scheinbar nichts über Jesus sagen, wo Jesus als Person in dieser Form ja gar nicht vorkommt, er in jeder Geschichte, in jedem Augenblick, in jeder Szene, in den kleinsten Details zu finden ist. Und ich denke, das ist generell auf die Heilige Schrift zu verstehen. Die Heilige Schrift ist von Gott in einer Weise inspiriert, dass wir in jedem Moment, in jeder Geschichte, auch im Alten Testament, irgendwo etwas von Jesus entdecken können. Und auch wenn vielleicht manche Situationen da passieren im Alten Testament, mit denen wir uns schwer tun, wo Gott irgendwelche Dinge tut oder irgendwelche Dinge erwartet vom Volk, wo wir heute sagen, das ist hart, das ist schwierig, so können wir doch das Alte Testament niemals einfach zur Seite lassen, weil es die Basis ist für unseren Glauben und die Basis für das Neue Testament. Darin wird Jesus Christus für uns vorbereitet und für das Volk Israel vorbereitet. Ich möchte aber noch einmal zu diesem einen Gemälde zurückkommen. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, und das fand ich noch persönlich ganz schön. Michelangelo hat nicht nur biblische Propheten aufgeführt, sondern er hat hier auch 5 sogenannte Sibyllen gezeichnet. Zum Beispiel die delphische Sibylle. Das waren in der damaligen Vorstellung und vor allem auch in der Antike, waren das so gewisse Orakel. Ja, ihr kennt vielleicht das Orakel von Delphi und andere solche. Und Michelangelo hat hier dargestellt, dass Jesus Christus nicht nur in der Bibel und nicht nur im christlichen oder jüdischen Glauben eine Rolle spielt, sondern dass Jesus Christus auch unter den Heiden und in gewisser Weise in jeder Kultur zu finden ist. Man findet ihn in Geschichten, man findet ihn in Romanen, man findet ihn heutzutage in Filmen dargestellt, in alten Mythen und Legenden. Immer wieder kommen da Gestalten vor, die das zeigen, was Jesus tun würde, dass er sich selbst opfert, dass er seinen Himmelsthron verlassen hat, um auf die Erde zu kommen. Und hier stellt Michelangelo durch diese Sibyllen dar, dass Jesus Christus nicht nur für die Juden und für uns als Christen hier auf die Welt gekommen ist, sondern auch für Heiden. Das ist noch ein schönes Detail. Und das ist auch ein Detail, unter anderem, das diesen Vergleich zum Evangelium durchaus nahelegt. In gewisser Weise ist hier Evangelium dargestellt. Was natürlich auch noch eine ganz zentrale Rolle spielt, und das gehört auch zum Evangelium von Jesus Christus, das sind die zentralen Geschichten hier in der Mitte. Gott, der alles geschaffen hat, Gott, der alles gemacht hat und es war gut. Aber Gott, der nachdem er den Menschen erschaffen hat, Adam und Eva, ja, nicht lange darauf warten musste, bis dieser Sündenfall passiert ist. Ja, der Fall hier, das ist das zweite Bild von der Mitte links, diese Schlange, die Adam und Eva verführen. Sie werden aus dem Paradies vertrieben. Dann haben wir die Situation von Noah, der einzige Gerechte zu seiner Zeit damals. Dann kommt die Sintflut und diese eine Familie wird gerettet. Aber die eine Geschichte, die noch dargestellt wird, hier ganz auf der linken Seite, und das ist auch bezeichnend, ist von Noah, wie er betrunken wird. Also auch dieser eine, dieser Held, dieser, der war gläubig, der war ein strahlendes Beispiel, sogar er fällt. Und ich denke hier, um das alles zusammenzunehmen, können wir zu uns kommen, eine Verbindung zu uns schließen. Wir Menschen, jeder einzelne von uns, aber auch wir als Menschheit, wir leben in einer Welt, in der wir ständig damit konfrontiert sind, dass wir Fehler begehen, dass wir andere verletzen, dass Dinge kaputt gehen, dass Menschen leiden, dass Menschen sterben, es gibt Krieg, es ist einfach, diese Welt ist so eindeutig bedürftig, erlöst zu werden. Und jeder einzelne von uns ist so dringend angewiesen auf diese Gnade und diese Erlösung von Jesus Christus. Und mit diesem Gedanken möchte ich noch einmal zu diesem Bild hier zurückkehren. Und einen Gedanken mit euch teilen, der mich persönlich sehr berührt hat. Dieses Bild trägt den Titel Die Erschaffung Adams. Und es wurden viele Ideen und Theorien darüber aufgestellt, was hier genau dargestellt wird. Adam, der, als er von Gott geformt und geschaffen wurde, von Gott noch diese Berührung seines Fingers braucht, um leben zu können. Das ist eine Idee. Aber andererseits, Adam ist eindeutig schon lebendig. Er ist zwar nicht sehr aktiv in dieser Position, aber er lebt. Also vielleicht hat Adam in diesem Moment von Gott auch noch etwas anderes gebraucht, als nur dieses körperliche Leben. Und es ist schon interessant, und ich habe den Eindruck, dieses Bild und diese beiden Gestalten, Gott auf der einen Seite und der Mensch, wir als Menschen auf der anderen Seite, drücken schon sehr viel aus von dem, was unsere Lebensrealität darstellt. Seht euch mal Adam an. Seht euch mal seine Haltung an. Adam bemüht sich nicht unbedingt gerade sehr, Gott entgegenzukommen in dieser Situation. Adam ist da zurückgelehnt. Er schafft gerade noch, seinen Arm hochzuheben. Die Hand. Seht ihr, wie Gott auf diesem Bild dargestellt ist? Seht ihr, wie Gott sich streckt? Wie er sich zum Äußersten zu Adam hinüberbeugt? Er kommt ihm so weit entgegen, wie es auch nur irgendwie möglich ist. Mir scheint, dass das ein Bild ist, das Gottes Verhältnis zu uns beschreibt. Mir scheint es aber auch ein passendes Bild für das Evangelium und für die Erlösung zu sein. Jesus Christus, der alles getan hat, der uns bis zum Letzten entgegengekommen ist, der zu uns herabgekommen ist, um uns so nahe zu kommen, wie es irgendwie möglich ist. Aber, und das ist vielleicht eines der entscheidendsten Details in diesem Bild, Gott bleibt an dieser Stelle stehen. Jesus Christus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Er respektiert unseren freien Willen, er respektiert unsere Entscheidung für sich, für die Erlösung so sehr, dass er diesen Zentimeter, der hier dazwischen Platz ist, nicht überschreitet. Wisst ihr, was es von Adam braucht, um Gott zu berühren in diesem Moment? Seht ihr es? Was muss Adam tun, um Gott zu berühren? Diese Bewegung ist so klein, dass ihr die vielleicht nicht einmal sehen könnt von dort aus, wo ihr sitzt. Es braucht von Adam nicht mehr, als seinen Finger auszustrecken, um Gott zu berühren, um dieses Geschenk der Erlösung von Jesus Christus anzunehmen. Und vielleicht manche von euch haben schon miterlebt, wie das ist, wenn ein Mensch stirbt und keine Kraft mehr hat, noch irgendetwas zu tun, nicht mehr sprechen kann, vielleicht nicht mal die Augen öffnen kann. Und dann gibt es, und da habe ich selbst auch schon solche Momente erlebt, wo man am Bett von dieser Person sitzt und man spricht mit ihr, man hält die Hand und dann sagt man etwas, vielleicht einen Bibeltext oder sonst etwas. Und die Person hat gerade noch die Kraft, so zu machen. Ganz leicht die Hand zu berühren und einen wissen zu lassen, sie hat gehört, was ich da jetzt gerade vorgelesen habe, aus dem Evangelium zum Beispiel. Das Geschenk der Erlösung von Jesus Christus ist so groß und er ist uns so weit entgegengekommen, dass ein Mensch sogar im Tode mit allerletzter Kraft es noch annehmen kann. Und ich möchte euch das einfach heute im Rahmen von diesem Abend mal mitgeben, dass dieses Bild, das ihr in eurem Leben wahrscheinlich noch hunderte Mal sehen werdet, für euch auch ein Bild werden darf für das Evangelium. Dass ihr euch immer daran erinnern dürft, Gott ist nur einen Finger weit entfernt. Es braucht nicht mehr als das. Alles andere hat Gott bewerkstelligt. Was für einen Gott haben wir und was für einen Erlöser Jesus Christus, der uns so weit entgegengekommen ist, damit wir ihn berühren und mit ihm wieder in Berührung kommen dürfen.